So, also wir sind jetzt in Kitzur Shulchan Aruch, Hilchot Onah. Und das Letzte, was wir angeschnitten haben, also letzte Woche sprachen wir eigentlich, es gab ein Vorortschir. Und beim Vorortschir haben wir, das war nicht das, vor 2 Wochen, haben wir uns sehr stark mit Torah Shebaal Peh auseinandergesetzt, weil, eben wegen der Beziehung zwischen dem Verbot von Onah in Torah Shebaal Peh und sein Kontext in Torah Shebichtav. Das war was Großartiges. Und jetzt mache ich mal einen Screenshare, damit wir zurückkehren zu unserer Hilchot Onah. Das letzte Thema, was wir dort gelernt hatten, war, dass der Mensch nicht Mechusre Amana sein soll. Nicht von den Leuten, die unglaubwürdig sind. Das soll man so versuchen. Man soll ehrlich sein und ehrlich sein. Es gibt natürlich Dinge, die verboten sind von der Tora oder mit Rabbanan gibt Dinge, die sind zwar nicht verboten oder nicht derart verboten, dass man verklagen kann dafür oder dass man beim Verklagen Geld dafür bekommen kann, aber dennoch ist es unehrlich und so soll man sich nicht benehmen. Also ich zeige jetzt mal Screen Share. So. Seif Yud-Zayin, wir sind im Siman Samach-Bet, also 62. Seif Yud-Zayin, 16. Absatz. Das haben wir noch gelernt, ja? Das ist eine Wiederholung dieses Stück. Adam, es ist dem Menschen passend, würdig, so soll man sich benehmen. Dibuo, sein Wort zu halten. Shafilu Maot. Auch wenn noch kein Geld ausgetauscht wurde und deshalb die Verhandlung noch nicht durchgeführt wurde. Es wurde nicht verschrieben, man hat keinen Vertrag erstellt. Man hat auch kein Kinyan gemacht. All diesen Dingen können die Verhandlung bindend machen. Aber das hat nicht stattgefunden. Dennoch, im Hushvu al-Machir, wenn man sich einig war bezüglich des Preises, ähnlich Shumech hat Mem nach Zor, soll keine das Geschäft rückgängig machen. Und Micho, wenn jemand das rückgängig macht, ben alokeach, ben amocher, ob er jetzt Käufer oder Verkäufer ist, amana, das ist jemand, der unglaubwürdig ist. Okay. Wenn Uachachamim noch eine Meinung und die Weisen genießen nichts von seiner Art. Das ist ein Ausdruck in Chazal, um zu sagen, so soll man sich nicht benehmen. Kiraui Leish Israel, es ist dem jüdischen Menschen passend, Lamod Bedibor, dass er sein Wort halten soll, wie es in Vers heißt, Sherit Israel, Lo Yasu Avla. Die übergebliebene Israels, das heißt, das sind jene Juden, die noch immer weiter Teil des historischen jüdischen Volkes sind, die noch weiterhin die Tradition aufrechterhalten, die Identität aufrechterhalten. Also in den Generationen gab es immer wieder Juden, die umgekommen sind oder verschwunden sind wegen Bavonotenu, Arabim, Churban Beit HaMikdash und andere solche Dinge. Sherit Israel, die übergeblieben sind, Lo Yasu Avla, werden nichts Krummes, nichts Falsches tun. Lo Yedabru Kazav, und sie werden nicht Lüge sprechen, Unwahrheit sprechen. Bireshamaim, jemand, der gottesfürchtend ist, Yesh Dole Kayem, er soll erfüllen, Afilu Machshevet Libo, ach, was er nur dachte. Er hat sich was vorgenommen. Ob es zwischen Mensch und Gott ist oder zwischen Mensch und Mensch. Er hat sich was vorgenommen, dann soll er sein Wort halten. Zum Beispiel. Er hat sich überlegt und sich entschieden in seinem Herzen. Dass er bei einer Verhandlung bereit war, für einen bestimmten Preis die Sache zu verkaufen. Seine Gegenpartei wusste nicht davon. Und hat ein Angebot gemacht, das größer war, als was man bereit war zu akzeptieren. Soll man nicht den höheren Betrag nehmen, sondern den niedrigeren, den man sich im Herzen entschieden hatte. Zu erfüllen, was geschrieben ist im Vers, er spricht die Wahrheit in seinem Herzen. Das ist übrigens sehr interessant, denn wir kennen alle den Sidur. Ich zeige mal das vom Sidur am Morgengebet. Das erfahre ich so ein bisschen anders. איך הדברים האלה? Ja, so. Wir kennen alle diesen Text. Eine Sekunde, ich mache ein bisschen kleiner. Lo'olam yehe adam yireh shamayim baseter. In manchen Zidurim steht auch uva galui. Der Mensch soll immer yireh shamayim baseter sein. Im Verborgenen soll er ein yireh shamayim sein. Dann hat man in gewissen Zidurim das Wort uva galui und offen hinzugefügt. Und Modeh el Haemet, er gesteht die Wahrheit, V'dover Haemet Bilvavo, er spricht die Wahrheit in seinem Herzen, V'yashkem, der Mensch soll aufstehen, V'yomar und sagen, und dann gibt es ein Gebet. Alle sind damit bekannt, das ist der vor Korbanot, nach Brachot am Morgen. Im aschkenasischen Brauch gibt es das Wort Uvah Galui nicht. Also wenn ihr jetzt im Schmakolenus-Sidur, im Rödelheim-Sidur, im Philosophischen von Rav Hofmeister schaut, im Artskohl Aschkenas, weiß ich nichts. Da, Achtung, Artskohl hat vielleicht da ein bisschen gespielt. Das Wort Uvah Galui steht nicht im Text. Das wurde hinzugefügt. Dieser Text, Olam Yehe Adam, kommt eigentlich aus einem Werk, das ungefähr von der Zeit der Vollendung der Gemara ein bisschen später ist. Und dieser Text heißt Seder Eliyahu. Ja? Und ja, Seder Eliyahu, es gibt zwei, Seder Eliyahu Rabba, Seder Eliyahu Sutta. Und dort gibt es verschiedene Aspekte auch des Gebetes zum Beispiel. Und von dort kommt dieser Text. Und manche haben sich dann die Frage gestellt, offensichtlich, was heißt das, dass ein Mensch Gottes fürchten im Versteck sein soll? Und offen soll er, darf er tun, was er will? Ja, also du sollst, Gott behüte, meinen wir damit, du sollst Jude zu Hause sein und Mensch auf der Straße, um zu sagen, lass dein Jude, dein jüdisch sein zu Hause, bring es nicht heraus, das ist sicher nicht, was gemeint ist. Was dann ist gemeint mit Lo'olam Yehe Adam Yireh Shamayim Baseter? Das ist gerade, was wir hier sehen, nämlich du sollst, also es gibt zwei Bedeutungen davon. Eine Bedeutung, ich möchte zwei Bedeutungen anbieten. Eine Bedeutung ist die, die wir gerade gesehen haben. Du sollst, auch wenn keiner es merkt, sollst du Yireh Shamayim sein. Keiner weiß, was du im Herzen entschieden hast. Keiner weiß, dass du bereit warst, diesen Gegenstand für einen günstigeren Preis zu verkaufen. Aber du weißt, du sollst ein Yireh Shamayim Baseter sein. Auch wenn es Baseter ist, sollst du ein Yireh Shamayim sein. Das ist eine sehr schöne Erklärung von Kitzur. Ich möchte auch noch eine andere Erklärung geben. Der Kontext, in welcher das steht, lässt vermuten, dass dieser Text nicht ein Gebet ist, sondern eine Anweisung, wie zu beten, und zwar wie den folgenden Text zu beten. Ja, und möglicherweise, es gibt Anweisungen dafür, und wir machen jetzt nicht einen Shiur zum Sidur, und deshalb mache ich das sehr kurz, ich will zurück zum Kitzur, ich sage nur, es gibt Anweisungen dafür, dass es eine Zeit im 6. Jahrhundert gab, circa im 6. Jahrhundert, vielleicht 5., ich muss jetzt nachschauen, genau wann, unter dem König, dem persischen König Yezdegerd II., der ein ziemlich großer Antisemit war, während welcher man verboten hatte, also die Persen hatten verboten, bestimmte Gebete zu sprechen. Die Persen waren Dualisten. Sie glaubten an zwei Mächte, zwei Götter, die im kosmischen Duell sind. Und wir sagen, Shema Yisrael, Shema Elokeinu, Hashem Echad, es gibt nur einen. Das dürfte denen so gestört haben. Und sie durften die öffentliche Verkündung von Schma Israel in der Synagoge untersagt zu haben. Und entsprechend versuchten die Israel in der Zeit, um einiges zu tun, damit wir unsere Pflicht noch immer erfüllen können. Also einerseits gibt es hier das Schma Israel am Morgen, ja, noch vor, dass man in die Synagoge geht, als Teil von noch vor Korbanot zusammen mit Brachot. Und andererseits, und deshalb, man ist Baseter, man muss sich verstecken, um Schma Israel zu sprechen. Aber dennoch soll man das Schma Israel sprechen und soll seine Yirat Shamayim ausdrücken, auch wenn es nicht öffentlich geht, wenigstens privat. Und dann, und anerkennen, was die Wahrheit ist, Modell Emet. Obwohl diese Menschen in einer Zeit, in einem Ort lebten, wo die Zoroastrianer ziemlich drängten mit ihrem Glauben. Also das ist auch eine Erklärung von Le'olam Yadam. Übrigens, dieser Analyse nach kommt das Shema Yisrael in der Kedusha von Musaf aus dem gleichen Ereignis, als die Wächter der persischen Herrschaft nicht mehr in den Synagogen waren, hat man dann später im Tag, wenn man Musaf gesprochen hat, das Shema Yisrael eingebaut, oder wenigstens die erste paar und letzte paar Wörter, Shema Yisrael, Shema Elokeinu, Hashem Echad, und Ani Hashem Elokechem, damit die Kinder, die sonst nicht lernen werden, dass man Shema Yisrael sagt, das in der Synagoge zwar spät, aber doch mitsagen. Daraus kommt das in der Kedusha. Und wenn wir von der Drohung diesen Antisemiten gerettet wurden, haben wir das dann im Gebet gelassen. Also,
ganz kurz nachfragen. Und zwar, warum, wenn wir dann Schma in sagen in der Musab-Gebet, also das ist eigentlich keine Verpflichtung, oder doch?
Nein. Es ist keine Verpflichtung, es ist zu spät, aber es ist zu lehren, dass das Schma, das Schma Israel sagen soll. Und so ist es reingekommen in Musab.
Okay, aber warum sagen wir dann nicht mit geschlossenen Augen und volle Konzentration?
Also wir erfüllen nicht die Mitzvah, wir haben sie schon erfüllt. Wir haben sie schon erfüllt, B, wir können die Mitzvah dort nicht erfüllen.
Und okay, aber
wir sagen das nicht nur ein klein bisschen.
Aber ganz kurz, ich verstehe dann die Sache trotzdem nicht. Wenn ich dann beispielsweise Ma'ariv davne vor Schkia oder ich davne...
Dann gibt es eine Meinung, dass das reicht.
Ja, aber die Frage, man bedeckt trotzdem die Hand mit.
Ja, weil dort sagt man es wenigstens ordentlich. Man sagt es zusammen mit den Brachot. Und das heißt, Israel ist erforderlich, damit man die Brachot sagen soll. Man sagt es vollständig. Hier in Musaf sagt man nur den ersten Vers und die letzten drei Wörter. Also es ist nicht gleich.
Okay, alles klar. Okay. Dankeschön.
Und vielleicht in der Zeit, als sie es sagten, wenn man dafür stellte, dass manche Menschen es gar nicht gesagt hatten, hat man damals doch die Hand über die Augen gelegt. Aber heute hat es eine andere Funktion. Also zwei Pshatim mit Olam Yedam, aber eine von den beiden kommt von unserem Stück von Gitzur, Bedovere mit Bilvavo, ja, und Yeshemayim Baseter heißt, der Mensch soll auch jene Dinge, die von keinem wahrgenommen werden, auch mit Yirat Shamayim tun. Okay, weiter. Wir kennen uns auch, Alokeach, wenn ein Käufer, Shegamar Balibo, hat sich entschieden im Herzen, die Knot bis Rumkach Vekach für eine bestimmte Summe zu kaufen, Emlo Lachsobo, soll er sich nicht zurückziehen. Wir kennen Kolka Yotze Baseh, und so auch alle anderen Dinge, Bishar Advarim, Shebin Adam Lachavero, im zwischenmenschlichen Bereich, Yeshlo Lekayem Machshavot Libo, soll er die Gedanken seines Herzens erfüllen. Im Gamar Balibo Lassot Eze Tova, wenn er im Gamar Balibo hat im Herzen entschieden, Lassot Eze Tova, irgendeinen Gefallen jemandem zu tun, für Yeshbe Yadola Sotar, und er kann es auch tun, also es reicht nicht, dass man daran dachte. Wenn man daran dachte, aber nicht die Möglichkeit hatte, das zu erfüllen, dann kann man auch nicht verpflichtet sein, das zu tun, was man nicht ausführen kann. Das kommt halt im Leben vor. Aber wenn er kann, dann soll er es tun. Aber das ist für andere. So Herzmo, was man sich entschieden hatte, für sich zu tun, Kolche en beim Zerach Mitzvah, wenn es nicht mit Mitzvot verbunden ist, en Zerach Lekayem, dann muss man es nicht erfüllen. Das heißt, jemand hat sich entschieden, er möchte heuer einen sehr schönen Etrog kaufen, und soll er das tun, weil er das vorgenommen hatte. Auch wenn er das keinem erzählt hatte und es war nur ein Gedanke. Jemand hat sich vorgenommen, das größte Sushi-Gericht, das bei Novellino angeboten wird, zum Mittag zu essen. Das ist okay, wenn man es nicht erfüllt. Das war für sich. Wenn ich mir vorgenommen habe, das für einen Obdachlosen zu kaufen, soll ich es machen. Wenn ich mir vorgenommen hatte, das für mich zu machen, dann muss ich nicht. Es ist okay, wenn man weniger isst. Okay. Wenn es nicht einen Mitzvah-Aspekt gibt, dann muss man nicht erfüllen, afilu Motzas Vatav. Das hier ist ein Zitat, Motzas Vatav. Dafür muss ich eine andere App Screen share, eine Sekunde. So, das ist die Quelle. Wir gehen jetzt zum Buch Vayikra. Wir sind bei Vayikra 23. Kapitel, 24. Vers. Mozas Fatecha, aha, was das Kitzur gesagt hat, Mozas Fatecha, was herauskommt von deinen Lippen, Tishmor sollst du hüten, Vasita und erfüllen. Kasher Nadarta Lashem Elokecha, wie du gelogen hast, dem Ewigen, deinem Gott Allmächtigen, Nadava, eine Spende, Asher Dibarta Beficha, die du in deinem Mund gesprochen hast. Dieser Vers, ja, ist einer der zentralen Verse, der uns verpflichtet, das, was wir vornehmen, auch tun sollen. Natürlich, im Kontext sehen wir, dass es ja nicht, dass es nicht darum geht, dass wenn ich sage, ich habe vor, den Mont Blanc hinaufzuklettern, zu besteigen, dass ich dann plötzlich eine Pflicht habe, den Mont Blanc zu besteigen. Warum soll ich eine Pflicht haben, den Mont Blanc zu besteigen? Es ist nicht Kasher Nadarta Leshem Elokecha. Es ist kein Gelübde vor Gott. Es ist nicht eine Dava Asher Dibarta Beficha, eine Spende, die du in deinem Mund gesprochen hast. Das ist es nicht. Deshalb gilt, wie der Kitzur sagt, Aval zorche atzmo, was er für sich tut, kol she'ein beim Serech Mitzvah, wenn es nicht irgendeinen Mitzvah-Aspekten gibt, ein zarich lekayem, dann muss man es nicht erfüllen. Er muss nicht erfüllen, nicht nur muss er nicht erfüllen, was er sich dachte im Kopf, sondern afilu mozas fataf, auch was herauskommt von seinen Lippen. Und das mozas fataf ist also ein Zitat vom Pasuk, den ich gerade gezeigt habe.
Okay. Aber ganz kurz, Rav Volker, ist ja. Es im Prinzip so, dass ein Versprechen ist innerhalb der Möglichkeit des einzelnen Personen? Also im Prinzip, wenn ein Erwachsener sagt, ich kann eine Treppe steigen in, ich weiß nicht, in 20-stöckigen Haus. Oder er sagt, ein Siebenjähriger, ich kann genau auch so weit aufsteigen. Heißt es im Prinzip, dass man muss dann der geeignete für entsprechende Person Versprechung sagen, oder wie ist das?
Nein, das ist gar kein Versprechen. Was für ein Versprechen ist das?
Man erzählt. Naja, aber weil der Punkt ist, für einen ist es machbar und dann für einen anderen genau dasselbe ist vielleicht noch nicht machbar.
Gut, was machbar ist, weil es ohnehin so eine Sache ist, die man im Herzen vorhatte zu tun, dann weiß man selbst, was machbar ist und was nicht. Da brauche ich keine, ich muss hier keine Frage der gesamten Bevölkerung der Stadt stellen. Aber der Beispiel ist, trifft nicht zu, denn das Beispiel spricht von einer Sache, die gar keine Bedeutung hat. Das ist, wenn ich jetzt 20 Stockwerke hinaufsteige, dann ja. Mache ich keinem einen Gefallen, außer mich und meinem Kardiologen vielleicht. Okay. Ja, mir und meinem Kardiologen. Aber das ist jetzt nicht, was man meint mit einen Gefallen tun. Wenn ich vorhabe, ich werde für einen Obdachlosen, nein, nicht für einen Obdachlosen, sorry, für jemanden, der auf dem 20. Stockwerk wohnt, der aber die Kraft nicht hat, seine Einkäufe mitzunehmen, weil und der Lift, der
Aufzug ist,
außer Betrieb. Und ich habe vorgenommen, ich will seine wenigstens 13 Stockwerken seine Einkäufe heraufbringen.
Ja.
Will ich das auch tun? Weil das ist ein Gefallen, den ich für den anderen tue. Gut.
Also das bedeutet, das muss immer mit einem gewisser Weise barmherzigen Zweck
Zum Beispiel, ja. Etwas, das für eine andere Person gemacht wird oder das mich vor Gott verpflichtet.
Okay. Also beispielsweise, also wenn angenommen, jemand hat im 20. Stock Tipfelin und ich habe keins. Ja,
sehr gut, passt. Jetzt gehen wir weiter. Sef Yutret, 18. Sef. Wir wollen jetzt neue Dinge lernen. Harozel im Korkarka, wer Land verkaufen will, Obeit oder ein Haus. Uvam Schneim, zwei Menschen kommen vor ihm. Kolechad Omer, jeder sagt, Anirkach Bedamim Elu, ja, ich werde es für diesen Preis nehmen. Also beide bieten das Gleiche an. Jetzt, wie wähle ich zwischen den beiden? Wer soll es bekommen? Beide bieten den gleichen Preis an. ואין אחד מהם בעל המצר. אז eine Möglichkeit ist, gibt so eine Halacha, wenn einer der beiden ein Nachbarn ist, dann soll ich ihm eher das verkaufen, weil für einen Nachbarn ist die gleiche Immobilie ein bisschen wertvoller. Gut, das heißt, zwei Menschen kommen, beide sind bereit, den Preis zu zahlen, den ich verlange, dann soll ich den Nachbarn bevorziehen. Was ist, wenn die beide kommen, keiner von den beiden ist Nachbarn, aber einer wohnt in jener Stadt und der andere wohnt in einer anderen Stadt. Der in jener Stadt wohnt, der will eine lokale Immobilie. Der andere möchte hier in diese Stadt investieren. Dann sagt er, Ben Irokodem, der aus seiner Stadt kommt, hat Vorrecht. Ayushnem Yoshua Iro. Beide kommen aus der gleichen Stadt. Wer hat Mem Shino? Einer von den beiden ist sein Nachbarn. Nicht, dass er eine Immobilie hat, die bei der Immobilie, die verkauft wird, anlehnt, sondern er ist einfach ein Nachbar. Das heißt, die beiden wohnen nebeneinander auf der Roten Sterngasse. Aber der Jankele verkauft jetzt, das heißt, der Verkäufer und der Käufer und einer der Käufer wohnen dort, aber verkauft wird eine Immobilie im 23. Bezirk. Also sein Nachbarn von der Roten Sterngasse macht ein Angebot und das gleiche Angebot wird von einem anderen gemacht, der den 22. oder 20. Bezirk lebt. In diesem Fall, Shcheno Kodem, kommt sein Nachbarn zuerst. Das heißt, wenn ich eine Beziehung mit jemandem habe, auch wenn sie eine nachbarliche Beziehung ist, dann schafft das eine gewisse Pflicht. Was ist aber, der eine ist der Nachbar und der andere ist ein guter Freund. Und sein Nachbar hingegen, er kommt ihn nie besuchen. Der eine kommt im regelmäßig besuchen, aber wohnt 3 Kilometer weiter. Der andere ist sein Nachbar, nächste Tür, aber er kommt fast nie. Chaviro kodem, dann darf man den und soll man den Freund bevorziehen. Was ist, wenn der eine ein Freund ist und der andere ein Familienmitglied? Chaviro kodem kommt zuerst der Freund. Ja, Shneimar, denn es heißt, Tov Shachen Karov, Meach Rachok. Besser ist ein naher, sein Pasuk in Mishle. Besser ist Mishle oder Kohelet? Ich muss das nachprüfen. Besser ist ein, ich glaube, Kohelet, ein nahe Nachbarn als ein entfernter Bruder. Ja? Wenn der Bruder ganz entfernt ist, man sieht ihn kaum, dann ist er zwar ein Bruder, aber nicht ein sehr aktiver Bruder, dann kommt der Freund zuerst. Aber, Lishar Kol Adam, wenn es darum geht, dass einerseits ein Familienmitglied kommt und andererseits ist irgendjemand von der Gemeinde oder nicht von der Gemeinde, dann soll man immer den Verwandten vorziehen. Kovo Kodem kommt sein Verwandter zuerst, Chutz außer einem Fall mit Talmid Chacham. Wir haben die Mitzvah Talmid Chachamim zu unterstützen und kommen jetzt zwei Leute, beide wollen die Immobilie kaufen, beide bieten den gleichen Preis an und einer von den beiden ist ein Talmid Chacham, dann soll ich den Talmid Chacham bevorziehen. Afilu Lishcheno, sogar soll ich ihm den Nachbarn bevorziehen, Vachevero Arigilatzlo, nach seinem Freund bevorziehen. Okay? Das heißt, wir haben jetzt eine
Folge. Ja? Geht es das nur tatsächlich, wenn es um quasi Verkauf oder Kauf von Immobilien geht, oder ist diesen Beispiel auch zum Teil an Mietwohnungen geknüpft? Also beispielsweise,
in allen Geschäften, wenn ich Handel treibe, sollte ich ein Objekt haben, ob Immobilie oder Gegenstand oder was weiß ich.
Aber es muss nicht unbedingt gekauft werden. Also das heißt, es könnte im Prinzip auch die Situation sein, dass man hat einen Goyim und man hat einen Juden. Und man soll versuchen, doch einem Juden die Wohnung zu vermieten.
Wenn beide den gleichen Preis anbieten, ja. Was ist, wenn sie nicht den gleichen Preis anbieten? Dann gibt es eine Chot dafür. Aber das
also die Frage, wenn der Vermieter sagt, der jüdische Vermieter sagt, okay, ich kann die Wohnung besser an einem Nichtjuden geben, der würde viel mehr für die Miete bezahlen als ein Jude.
Und dementsprechend stopp. Wenn er viel mehr zahlen wird, dann ist das dann darf ich den bevorziehen, mit dem ich bessere Geschäfte mache.
Auch wenn der nicht jüdisch ist.
Also es gibt Toleranzwerten und die werden in der Halacha beschrieben. Aber ja, jenseits der Toleranzwerte natürlich. Dann mache ich die Geschäfte mit dem Nichtjuden, wenn er besser bezahlt. Es geht nicht darum, es geht da eher, dass es gibt ein Prinzip bei Tzedakah.
Ich habe das verstanden. Mir geht es nur eigentlich um Judenschutz, wenn man vielleicht so einen Begriff haben darf. Ja,
also ich will jetzt etwas erklären. Oleg. Ja, es gibt ein Prinzip bei Tzedakah, an Yeir HaKodmin, dass die Arme deiner Stadt bekommen zuerst Tzedakah, bevor die Wildfremden. Das heißt, das Modell von Tzedakah in der Tora ist nicht ein Modell, wo man sagt, Tzedakah zu geben für so einen Zweck, wo du die armen Kinder in Afrika gar nicht kennst, ist besser, ist würdiger noch, als Tzedakah zu geben für deinen Bruder, der gerade bankrott gegangen ist und hat nicht was zu essen. Die Tora sagt umgekehrt. Die Tora sagt eigentlich, das Modell in der Tora ist ein Modell von Verantwortung, nicht von Belanglosigkeit, sondern Verantwortung. Wenn jemand mir nahe steht, soll ich Verantwortung übernehmen. Wie näher jemand zu mir steht, wie mehr Verantwortung ich übernehme. Und das gilt sowohl für Menschen, die nahe, geografisch nahe zu uns sind, als in der Gemeinde nahe, als in der Familie. Und das muss man dann alles abwägen. Und das ist genau, was wir hier gesehen haben. Denn noch eine interessante Sache ist, das gilt nicht nur bei Tzedakah, sondern auch bei Handel und bei anderen Dingen, die getan werden. Das heißt, eigentlich, warum sollen wir warten, bis jemand Tzedakah braucht? Warum sollen wir warten, bis jemand bankrott ist, um dann zu sagen, okay, ich gebe zuerst Tzedakah für meinen Bruder? Nein, warte nicht, bis die Menschen so viele Probleme haben, sondern berücksichtige sie beim Handel treiben. Wenn du ohnehin den gleichen Preis bekommst, bevorziehe jene Menschen, die mehr von dir abhängig sind, ja, oder die wir eher unterstützen sollen oder dürfen. Interessant ist hier die Geschichte mit dem Talmid Chacham. Der Talmid Chacham soll unterstützt werden. Was tut der Talmid Chacham? Der Talmid Chacham versucht nicht, um steinreich zu werden. Er will genug Geld für seinen Lebensunterhalt haben, damit er dann Torah lernen und lehren kann. Und entsprechend soll man den Talmid Chacham bevorziehen. Und sicher, der Talmid Chacham, wenn er genug verdient hat, wird sagen, okay, ich habe genug Geschäfte gemacht, die anderen sollen genießen. Aber also auf diese Art können wir den Talmid Chacham unterstützen, wenn es keine Gemeindestrukturen gibt, wie sie mittlerweile manchmal bestehen, mit dem man ein Stipendium geben kann oder mit dem man eine Stelle geben kann. All diese Dinge existierten einst nicht. Und bis heute ist es eine gute Sache, um selbstständige Talmid Chachamim zu unterstützen, weil wenn wir nur mit dem Stellenmodell arbeiten, dann sind sie manchmal viel, viel, viel zu abhängig von der Politik. Jetzt, interessant ist aber, dass dann im Konflikt von diesen verschiedenen Werten, ich will meinen Freund vorziehen, einen guten Freund, ich will mein Familienmitglied vorziehen, ich soll den Nachbarn vorziehen, ich soll den Talmid Chacham vorziehen. Was ist, wenn verschiedene dieser Vorrechtsgruppen aufeinander stoßen? Die Antwort ist, der Talmid Chacham kommt vor Familie und vor Freunde und vor Nachbarn, aber bei Nachbarn müssen wir einen Haken erwähnen. Und das ist, was wir jetzt lernen. Aber immer ja, ich hatte mir Balametzer, wenn einer der Käufer der unmittelbaren Nachbarn des Objektes, das im Verkauf angeboten wird, ist, hu kodem lechulam, er kommt zuerst. Weil hier ist die Immobilie für ihn mehr wert als für die anderen. Und deshalb soll ich nicht Wert kaputt machen, durch dem, dass ich es einem anderen verkaufe, sondern ich soll es eben dem unmittelbaren Nachbarn verkaufen, der dort an diese Immobilie anlehnt. Und der hat deshalb Vorrecht vor Freunde, vor Familie, vor Nachbarn, vor dem Talmid Chacham sogar. Vafilu, weiterhin. Ja, sollte der Verkauf schon stattgefunden haben und man hat dabei den Baal Hametzer, den unmittelbaren Nachbarn des Objektes nicht berücksichtigt. Yachol Baalamet, alle Parteien sind jüdisch. Yachol Baalamet, Ametzer, Litenet Adamim. Dann hat der unmittelbare Nachbarn des Objektes einen besonderen Rechtsvorteil. Er kann nämlich kommen, er gibt das Geld, das gerade bezahlt wurde, zahlt das Lehalokeach dem Käufer und es Lekoto und schickt ihm, sagt er, du hast es eingekauft, aber ich habe Vorrecht, hier hast du dein Geld und ich nehme das Objekt. Okay? So stark ist in, nach dem jüdischen Recht, Dina de Bar Metzra heißt das, das, den Status des unmittelbaren Nachbarns. Und das dafür sogar, nachdem, ja, dass es weiterverkauft wurde. Es gibt einfach innerhalb vernünftiger Fristen die Möglichkeit, um, um das Objekt, das gerade neben meinem Objekt verkauft wurde, um das zu übernehmen. Und dabei, sogar wenn der, der Käufer ein Talmid Chacham ist, wie Shachen und ein Nachbarn, wie Kovla Mocher, und er steht mit dem Verkäufer nahe, das, das hat alle Vorteile zusammen, nicht einzeln, alle Vorteile. Noch immer war Mitzra nur am Aretz, der, der der unmittelbare Nachbar des Objektes ist, ist ein Ungelernter. Berachok mit dem Mocher hat gar keine soziale Beziehung mit dem Verkäufer. Hamitzran kodem kommt der, der unmittelbare Nachbar des Objektes zuerst. Umeseleket alokeach, und er kann den Käufer zwingen, das Objekt aufzugeben. Natürlich für hundertprozentige Vergütung. Vechol kedimot elu, all diese, die, die Reihenfolge der Vorrechte, mitzvot chachamim hem, das ist eine mitzvah der Rabbanan, lekayem ha-shenemar, in Erfüllung von dem, das in der Tora steht, Vasita hayashar vatov, du sollst das, was gerade und gut ist, bei Hashem in den Augen Gottes, das sollst du tun. Ja? Das heißt, wir haben ein Prinzip, dass wir uns lifnim mishurat adin, auch wenn es nicht eine, eine grundhalachische Pflicht ist, sondern sich dennoch extra gut benehmen. Und dazu gehört, dass man eben in solchen Fällen die Bedürfnisse der anderen berücksichtigt. So, das war dieser Siman, und bevor wir weitermachen, möchte ich gerne hören, wer Kommentare oder Fragen hat. Keine? Gut. Dann während
alles
ich,
geklärt. Alles okay. Soweit geklärt, vielen Dank.
Ich werde dann heute Abend einen Text senden. Also ich möchte einen Text an euch Teilnehmern senden. Und damit ich das richtig mache, möchte ich bitten, dass ihr mir im WhatsApp eure E-Mail-Adressen schickt, dann kriegt ihr das von mir, weil ich möchte es nicht die ganze Welt schicken. Es ist nämlich ein Buchkapitel aus einem Buch, das noch nicht herausgekommen
ist. Also im Prinzip einfach dann als privat antworten an Sie.
Ja, aber nicht auf Zoom, sondern auf WhatsApp, weil so, bei Zoom, sobald ich das, wir den Show beenden, befürchte ich, dass die Chats verschwunden gehen.
Naja, man muss nur gegebenenfalls, wenn sie das schließen, das mache ich beispielsweise bei meinen Studenten an der Hochschule, da gibt es einen Knopf, die Sachen speichern. Also,
okay, das werde ich ein anderes Mal lernen. Jetzt sind wir mitten hier.
Gut. Alles klar.
Danke. Jetzt, ich habe vor 2 Wochen gesagt, es gibt, und das habe ich mehrmals gesagt, es gibt noch einen anderen Begriff von Ona'a, und den muss man auch betrachten. Das ist das Thema von Siman Samach Gimel 63. Keshem She Ona'a. Ah, danke, ich sehe eine E-Mail-Adresse ist schon angekommen.
Ja, das ist meine.
Danke. Keshem She Ona'a Asura Bemekach Vimkar. Genau wie es ein Verbot von dieser Art Nötigung, von unfairer Vorteilbeziehung Ona'a bei Kauf und Verkauf. Kach, so auch, Asura, Ona'a, Bidvarim, gibt es ein Verbot, verbal zu nötigen. Schkoyach, da habe ich schon 2. Sheneemar, denn es heißt, velo tonu ish et amito, ihr sollt einander nicht verbal nötigen. Veareita, nötigen eigentlich, veareita melokecha, du sollst deinen Gott, Allmächtigen, ehrfürchten. Und dazu lehrten unsere Weisen Su Onat Dvarim. Das ist die verbale Nötigung. Es, hier findet wiederum etwas sehr, sehr Interessantes. Es steht, Velotonu ish et amito. Das Wort ist amito, amit. Wer weiß, was amit auf Hebräisch heißt? Es ist ähnlich wie Chaver. Ja, hat eine bestimmte...
Also Chaver, das ist dann Freund, oder?
Ja, aber hier ist das Problem.
Man ist es vielleicht Kamerade oder sowas?
Oleg. Kamerade. Ja. Amito, Chavero, Reo, Rehu, das sind alles Wörter, die eine gewisse Konnotation haben. Und manchmal erklären wir, dass diese sich besonders auf den innerjüdischen Beziehungen beziehen. Aber hier ist es genau umgekehrt. Ugdola onat varim onat mamon, ja, die verbale Nötigung ist schlimmer als unfaire Vorteile geltlich zu beziehen. Achtung, ich sage nochmals, unfair heißt nicht unehrlich. Es ist nicht das Gleiche. Wir haben das schon mehrmals angeschaut. Es gibt Dinge, die ehrlich, noch immer ehrlich sind, aber sie sind einfach unfair, obwohl sie ehrlich sind. Warum sind sie ehrlich? Weil beide Parteien wollen daran teilnehmen. Okay. Was ist aber mit Onat Varim und Onat Mamon? Warum ist das eine schlimmer als das andere? Wenn ich zu viel Geld von jemandem verlange, kann ich das Geld, danke, drittes Himmel ist angekommen, dann kann ich das Geld zurückerstatten. Wenn ich aber mich auf eine bestimmte Art benehme und einen Menschen kränke, wie gebe ich ihm das zurück? Selbe Mamono, beim Kauf und Verkauf, beim Handel, ist eine geldliche Sache, okay, selbe Gufo. Und Advarim bezieht sich auf den Menschen selbst. Wenn jemand, weil er unterdrückt wird von anderen Menschen, verbal unterdrückt, wir sprechen jetzt nicht von jemandem, der mit Gewalt unterdrückt wird, sondern wird unterdrückt, dass die Menschen kränken ihn. Und deshalb richtet er sich zu Gott und er schreit heraus, Gott antwortet ihm unmittelbar. Eine Sekunde. So, hier haben wir aus dem Tanach. Das ist Sefer Shmot, Perek Chavbet, also 22. Kapitel, Pasuk Chavbet, 22. Vers. Ja, hier steht es in groß geschrieben. Shmot, Perek Chavbet, Pasuk Chavbet. Im Aneta Neoto, wenn du ihn unterdrücken wirst, das sollst du nicht. Kim Zao, Kitzak Elai, wird er zu mir herausschreien, Shamo Eshma Zakoto, ich werde sein Geschrei hören. Was ist der Kontext? Wie sieht man hier den ganzen Perek? Perek hier, so. Nee, das gefällt mir nicht. Dann werden wir sehen, ob ich das hier so bekomme. Das gefällt mir auch nicht. So. So, hier haben wir das. Das ist aus Parshat Mishpatim. Veger und einen zum Judentum übergetretenen Lotone sollst du nicht verbal nötigen. Velotil Chatzenu, tu ihn nicht unter Druck setzen. Kigerime yitem beretz Mitzrayim, denn ihr wart Fremde im Lande Ägypten. Kol almana veyatom lotanun, eine Witwe und ein Waisenkind sollt ihr nicht verbal unterdrücken. Im Ane te Ane Oto, ja, wenn du ihn kränken wirst, du wirst ihn unterdrücken, was wird dann sein? Kim Zaoki Zakelei, wenn er zu mir schreien wird, Shamoa Eshma Zakatolo, werde ich wahrhaftig zu hören sein Geschrei. Das ist das Zitat, das Kitzur hier bringt. Ja? Wer schreit, im Zaok Yitzak Elai, wer Zoek ist, er schreit zu Gott, Al-Onaat Varim, weil er verbal unterdrückt wurde. Nanam Yad, sein Gebet wird ziemlich schnell geantwortet. Zarich li zeir beoter, insbesondere muss man achten, sich davon zu fernhalten, Meonat Ishto, seine Frau, nicht verbal zu unterdrücken. Shelo le zar Rabi Varim, sie nicht mit Worten zu kränken. Eine Frau ist sanft von ihrer Natur her. Weil Zar Maati Bocha, und manchmal, manche Frauen werden auch für eine geringe Kränkung schon entsetzt sein und vielleicht weinen. Und diese Tränen, die steigen direkt zu Gott herauf. Vashemit Barach Makpid al Admaot, der liebe Gott, der schaut ganz genau auf Tränen. Bescharid Maot Loninalu. Und die Tore der Tränen sind nicht verschlossen worden, die sind immer offen. Und wenn ein Mensch einen anderen Menschen zum Weinen bringt, das ist, was Kitzur hier sagt. Gibt es Bemerkungen zu oder Fragen zu diesem Seif?
Nein.
Okay, dann mache ich weiter. Jetzt wollen wir wissen, wie weit das geht. Was fällt unter verbale Unterdrückung? Sagt er so. Lo yomar, oder verbale Nötigung. Lo yomar le chavero, soll ich seinem Nächsten sagen, bechama ata rotze li ten chefetze, für wie willst du das verkaufen? Vehu eno rotze li knoto, er will gar nicht kaufen. Das ist eine sehr, sehr relevante Sache. Ich gehe in einen Laden hinein, ja, ich gehe in einen Laden hinein, um was zu tun, um den Laden als Showroom zu nutzen, werde aber diesen Gegenstand mit dem Internet kaufen wollen. Ich gehe dort hinein, schaue, was ist der Preis, ich schaue auf Amazon, wie viel das verkaufen. Ja? Reinzukommen und die Verkäufer noch mit Fragen zu belasten, wenn ich nicht vorhabe zu kaufen, ist Ona'a. Es ist was anderes, natürlich, ich komme irgendwo rein. Ich will es kaufen, dann schaue ich schnell, was der Preis auf Amazon ist und ich merke, dass da 25% Preisdifferenz ist. Ja? Der Gegenstand kostet im Laden 125 Euro, während es in Amazon unter 100 Euro kostet. Also irgendwann ist die Differenz groß genug, dass es nicht so ist, dass ich nicht vorhatte, dort zu kaufen, sondern ich bin überrascht geworden, wie viel teurer es ist und deshalb kaufe ich alles wo. Das ist vertretbar. Was nicht vertretbar ist, ist, ich gehe hinein, um zu schauen, was ich will und dann habe ich vor, online zu kaufen. Wenn ich online kaufen will, dann soll ich nicht die Geschäfte nutzen. Das ist einfach eine Ausnutzerei.
Aber da darf ich bitte kurz was nachfragen. Und zwar, ich kenne das noch aus Deutschland. In Deutschland war das möglich, ich gehe zu Saturn oder zu Mediamarkt und sage, hallo, Sie verkaufen zu so einem Preis. Ich habe das in Amazon zu so einem Preis gesehen. Bitte, ich möchte gerne das bei Ihnen
kaufen. Sache, die nicht zu, Oleg, das hat nichts mit unserem Schuh zu tun. Wenn ein Gewerbe verkündet, dass sie bereit sind, den Preis anzupassen, wenn man es anderswo günstiger findet, dann ist das Geschäft. Das ist was ganz anderes. Hat nichts mit uns zu tun. Jetzt gehen wir weiter.
Na gut, aber das ist nein, genau dasselbe.
Oleg, we must stay on target.
Okay, gut.
Sorry, wenn ein Geschäft verkündet, sie wollen auf eine bestimmte Art Geschäften machen, sie sind bereit, das entgegenzukommen und davon. Ich darf noch immer nicht dort hineinkommen mit der Absicht, dass ich bei Amazon kaufe. Ich darf hineinkommen mit der Absicht, dass ich vergleichen werde, was der Preis ist und sagen, hier ist die Differenz, ich kaufe bei euch, aber bitte für den niedrigeren Preis, das ja. Okay?
Ja, aber gibt es einen Unterschied zwischen Einzelpersonen und Handel?
Was heißt das?
Naja, also ich würde in einem Geschäft kommen, wo beispielsweise, ich weiß nicht, Waschmaschinen verkauft werden. Ja. Und der verkauft nur Waschmaschinen. Oder ich gehe in einen Laden, wo die verkaufen alles Mögliche und das ist eine Kette oder etc. Ja.
Ich sehe keine Differenz. Das sind, die Kette besteht aus vielen Individuen, die zusammenarbeiten. Warum sollen sie weniger Rechte haben?
Naja, weil normalerweise haben wir doch davor gelernt, dass man soll dann der einzelne Person Ehe unterstützen. Ne?
Der Einzel was?
Na, Einzelperson. Also wenn beispielsweise ein Person Einzel was verkauft, dann soll ich eigentlich ihm unterstützen, statt irgendwelche große Ketten.
Gut, das ist noch eine interessante Frage, aber das hat nicht direkt damit zu tun. Ist noch eine andere. Wir haben bisher keine Differenz gemacht zwischen einem Laden, der einer Person oder 20 Personen gehört. Das war jetzt eine interessante Frage. Es hat dann nur nicht mit unserer...
Ich dachte, das gehört dazu. Entschuldigung.
Oleg, es ist nicht blöd. Es ist nicht blöd, weil eigentlich der Gedanke ist schon, dass Menschen überlebensfähig sind. Und wenn wir betrachten, wie groß gewisse Firmen sind und wie sie dann so viel mehr Macht haben als ihre Angestellte, dann stimmt das, was du sagst, dass wir danach denken sollen, wen wir unterstützen sollen und für welchen Preis. Ganz sicher kann man die Ideen von den Chot und Naan nützen, um uns da eine Richtung zu geben, uns zu helfen, diese Entscheidungen zu treffen, wo nicht alles schwarz-weiß ist. Aber nur ist das nicht das Thema, das wir jetzt anschauen. Das ist, wir müssen Gizur lernen, okay? Gut. Haya echad mevakesh liknot tvua. Jemand möchte Getreide kaufen. Lo yomar lo, soll ihm nicht sagen, lech etzel ploni, geh zu dem und dem, was zu kaufen. Wo yodea shen olim kor, während er weiß, dass die Adresse, wo er den Typ hinschickt, nicht das anbieten kann. Ja? Das heißt, jemand kommt zu mir und fragt, ich möchte gerne das und das. Und ich habe das, aber ich möchte es nicht verkaufen. Und ich finde eine Ausrede, sage ich, geh doch zu Jankel. Aber Jankel hat das gar nicht. Wenn ich das mache, dann kränke ich eigentlich die Person, die mir die Frage stellt. Ich kann sagen, ich will es ja nicht verkaufen. Ich brauche es für mich selbst. Oder es ist hier für meinen Freund, oder meinen Bruder, meine Schwester. Aber so eine Technik anzuwenden, dass ich sage, geh dort und dort, während er das dort gar nicht finden wird, das ist Ona, das darf man nicht. Weiter Punkt. Ima yachav Baal Tshuva. Wir kennen einen Baal Tshuva. Übrigens nicht nur einen Baal Tshuva, sondern auch ein Ger. Lo yomar lo, soll er nicht sagen, zechor ma'asecha rishonim, denk an, wo du einst warst. Nein. Er hat Tshuva gemacht, oder er ist jüdisch geworden, oder gewisse andere Dinge im Leben. Was war, ist die Vergangenheit, das soll man jetzt nicht, nicht mehr erwähnen. Weiterhin. Im Bau yisurim al chavero. Ein Mensch wird krank, er hat große Schmerzen. Ach, Manalitzlan, möge der liebe Gott uns davon behüten. Lo yomar lo, soll er nicht sagen, kederech shamu chavre Iov le Iov, wie die Freunde Iovs, dem Iov sagten, hallo yiratcha kislatecha, ja, es ist klar, der Grund, dass du so leidest, ist, weil du etwas Falsches gemacht hast. Nein, so sollen wir nicht reden. Auch wenn es stimmt. Und geschweige es, dass wir nicht wissen, was stimmt. Wir sind Propheten, wir sind keine Propheten, wir wissen nicht. Ja, ja, oder zu sagen, weißt du überhaupt von jemandem, der total fehlerlos war und der umkam? Ja, wehem shamuro ken, dass die Freunde Iovs das gemacht haben, ibne shaya me'avet dvarim klapei hashgachat Hashem yitbarach u'minotav. Das ist jetzt eine Bemerkung, die uns sehr weit bringt. Es gibt das Buch Iov. Das Buch Iov erzählt die Geschichte eines Menschen, der reich ist, der gesund ist, der erfolgreich ist, der eine schöne Familie hat. Die machen Feste und er ist sehr, sehr gottesfürchtend. Und er bringt immer Opferung, er bittet für die Menschen und er sucht die Verzeihung für die Menschen. Er ist bescheiden, er hat alle Vorteile. Und der Satan kommt und prüft das Ganze. Und Gott erlaubt dem Satan, alles vom Iov wegzunehmen, bis er also seine Kinder er verliert sein ganzes Vermögen, seine Kinder sterben. Es bleibt nur er mit seiner Frau. Dann verliert er auch seine Gesundheit. Und in der ganzen Zeit akzeptiert er, was Gott ihm antut, und er ist nicht bereit, Gott zu lästern. Irgendwann kann er nicht mehr, und dann fängt er an, indirekt gewisse Dinge in Frage zu stellen. Aber er tut das sehr, sehr sanft. Also es ist nicht so sanft, aber es ist sanft, wenn man betrachtet, wie viel Iov leidet. Und da sagt Kitzu, dass seine drei Freunde, die ihn besuchen kommen, die manchmal mit fehlendem Takt mit ihm reden, das taten, weil Iov schon nicht nur litt, sondern er gab seinem Leiden eine Interpretation, und diese war problematisch. Wenn der Kranke Theologie betreibt, dann darf man und soll man manchmal darauf erwidern. Aber wenn er keine Theologie betreibt, dann sollen wir nicht kommen, um Theologie zu betreiben, sondern wir sollen einfach Sympathie zeigen. Andere Sache. Im Shalom Eito ist es Valchokma, man sitzt in Gesellschaft, jemand fragt ihm so eine gewisse Weisheit. Lo yomar le mi she'en lo yodeh ota chokma. Und er weiß, dass der andere, sein Gesprächspartner, diese Sache nicht gut versteht. Soll er nicht so ansprechen, ma tatashiv badavarase, was würdest du sagen? Weil er bleibt da verschämt. Vechen kolka yotzebit varmelu, so auch mit all diesen Dingen, shem zara lev, wo die Person gekränkt wird. Man soll die Menschen nicht kränken. Okay?
So. Ja, sehr gut.
Wir sollen hier stehen bleiben, dann haben wir noch diese drei für nächstes Mal und dann werden wir noch andere Dinge.